Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier im Katechismus mit dabei sind, wenn es heute weitergeht mit der Frage, ja, wie sollen wir Christen in unserer Gegenwart, in unserem Alltag oder auch ganz gezielt, wenn wir in solche Diskussionen verwickelt werden, wie sollen wir Christen eigentlich mit neuen Atheisten diskutieren? Welchen Argumenten kann man wie begegnen? Was steckt dahinter? Über all diese Dinge macht sich hier Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus in Augsburg Gedanken. Wohl wissend, dass natürlich alles nur Streiflichter hier gegeben werden können. Am vergangenen Montag haben wir bereits in einem ersten Teil erste Gedanken dazu gehört. Insbesondere auch dann lief es darauf hinaus, was machen wir jetzt mit bestimmten wissenschaftlichen Ansprüchen, die hinter atheistischen Argumenten stehen. Und genau da geht es jetzt auch weiter. Wie mit neuen Atheisten diskutieren, hören wir in einem zweiten Teil dazu heute wieder Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus in Augsburg.
Wie ist es eigentlich mit Wissenschaft, okay, kann Wissenschaft eigentlich an dieser Stelle alles erklären, aber bevor ich das tue, haben wir noch eine Möglichkeit, den Gottesgedanken zu umgehen, wenn ich sage, okay, an Gott will ich nicht glauben, es muss andere Ursachen geben und da gibt es dann so Sachen wie die Strings-Theorie oder die Multiversentheorie oder so, dass alles zirkulär ist oder dass es einen unendlichen Regress gibt. Erstmal, all diese Theorien sind hochgradig hypothetisch. Wenn du genauer hinschaust, wirst du sehen, hey, 20 Leute widersprechen sich 20 Mal, ändern nach ein paar Jahren nochmal ihre Meinung, schreiben dann nochmal ein neues Buch. Es ist wie ein Haschen nach dem Dunklen, nur weil man das Simple, Offenkundige nicht annehmen will, dass von nichts gar nichts kommt und dass jemand all das verursacht hat. Aber erstmal, lass uns erstmal überlegen, vielleicht gibt es einen unendlichen Regress. Also zu sagen, dieses Universum ist von einem anderen Universum verursacht und das ist wieder von einem anderen Universum verursacht und so geht es halt in alle Unendlichkeit zurück. Erstmal, der Gedanke, dass unendlich vor uns irgendwas angefangen hat. Okay, kann man sich grundsätzlich vorstellen, das Problem ist aber das zu behaupten, dass diese Unendlichkeit irgendwann zu uns heute führt. Ich mache ein Beispiel. Heute ist der so und so vielte, weiß ich nicht, Juni, so und so vielte Tag. Kannst du sagen, der heutige Tag steht in einem direkten Kausalzusammenhang zum gestrigen Tag. Also weil ich gestern mein Auto in der Sonne geparkt habe, ist es heute so heiß. Okay, weil ich gestern das Brot nicht in den Kühlschrank getan habe, ist es heute verschimmelt und trocken geworden. Also es gibt zwischen gestern und heute Kausalzusammenhänge und natürlich auch zeitliche Zusammenhänge. Ne? Seit gestern sind 24 Stunden vergangen. Jetzt, wenn ich weiter zurückgehe, egal ob in der Kausalkette, also was hat was verursacht, oder in der zeitlichen Kette, dann komme ich halt ein Jahr später, nochmal später, kommst du in den Urknall, dann sagst du, vorher war das nächste Universum, gehst immer weiter zurück, unendlich weit. Anzunehmen, dass es so eine unendliche Kausalkette gibt, ist die eine Sache. Das andere ist zu behaupten, dass diese unendlich lange Kausalkette genau heute endet. Das ist genauso, wie wenn jemand sagt, du, ich habe meine letzte Zeit damit zugebracht, von minus unendlich runterzuzählen und jetzt bin ich gerade bei minus 3, minus 2, minus 1, jetzt bin ich bei 0 angekommen. Kannst sagen, aha, und du hast bei minus unendlich angefangen. Warum bist du dann nicht gestern fertig geworden? Oder warum bist du dann nicht erst in unendlich späteren Jahren fertig? Das ist genauso wie jemand, der sagt, ich habe ein Hotel, das hat unendlich viele Räume, aber ich habe jetzt so viele gebucht, dass sie jetzt voll sind. Schau mal, die Idee von einem unendlichen Regress, von einem unendlichen Abfolge von Sachen, die aber genau heute endet, ist echt ein Problem. Das Problem ist nicht, dass es nach links im Zeitstrahl unendlich geht. Das Problem ist, dass es rechts aufhört. Dass wir behaupten, ja, die Unendlichkeit hat sich also heute in der Kausalkette, die mich zu der Tatsache bringt, dass ich jetzt gerade einen Podcast bespreche, erfüllt und zum Ende gekommen. Ah, das musst du mir erstmal erklären, wie das gehen soll. Eine andere Möglichkeit, was zu erklären, ist, dass es irgendwie zirkulär ist. Also die erste Ursache ist dann wieder von der ersten Wirkung verursacht, also dass die Katze sich in den Schwanz beißt. Aber das heißt genau zu sein, nichts anderes, als dass der Mönchhausen sich selber aus dem Schlamm zieht. Das ist zu sagen, aha, die Ursache hat sich selber verursacht. Ja? Oder die Wirkung von der Ursache hat wiederum die Ursache verursacht. Ergibt keinen Sinn. Ist auf jeden Fall absolut nicht genauso plausibel, sondern unendlich unplausibler, als einfach nur zu glauben, dass jemand das Universum verursacht hat. Nun erstmal, vor 100 Jahren war die Sache eh noch leichter für die Atheisten. Da haben nämlich alle Physiker noch geglaubt, dass das Universum unendlich alt ist. Haben geglaubt, dass das Universum unendlich groß ist und unendlich alt. Nun, 20 Jahre später, so in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, haben wir dieses Hintergrundrauschen und diese ganze Geschichte mit dem Urknall entdeckt. Auf einmal gehen wir heute davon aus, dass Zeit und Raum einen definitiven Anfang hatten. Jetzt einfach zu sagen, okay, Mist, blöd, doch nicht unendlich. Jetzt müssen wir erklären, woher dieser Anfang kommt. Oh ja, wir nehmen einfach an, dass es vorher schon total viele andere Universen gab und das war das Einzige, das sich jetzt durchgesetzt hat, ist absolut kein argumentativ lauteres Vorgehen. Erstmal zu sagen, dass es unendlich viele Universen gibt und nur unseres hat sich durchgesetzt, zeugt von einer Sache. Es zeugt von dem Schmerz und der Frage, die ausgelöst wird durch die Tatsache, dass dieses unser Universum das Leben ermöglicht, das Leben hervorgebracht hat, das überhaupt funktioniert. Sowas von wahnsinnig unwahrscheinlich ist, dass es nach einer Erklärung schreit. Nun aber einfach nur anzunehmen, zu sagen, wir haben halt ein paar tausend andere Universen, ist argumentativ nicht besonders weise. Es gibt den berühmten Rasierklinge von Ockham und Ockham hat gesagt, es ist einfach nicht sinnvoll, mehrere Entitäten anzunehmen als unbedingt nötig. Also wenn ich eine Pizza aus dem Ofen hole und nachher frage, wie ist die Pizza aus dem Ofen gekommen, genügt es zu erklären, dass ich sie rausgeholt habe. Ich muss nicht erklären, dass außenrum auch noch positive Winde geweht haben und zwei Engel am Start waren und außerdem, ein unsichtbarer Lurch unten mich angefeuert hat. Es genügt, die simple Erklärung zu nehmen, dass ich die Pizza rausgeholt habe. Genauso ist es absolut einfach nicht sparsam, es ist nicht sinnvoll zu sagen, okay, wir können das eine Universum nicht erklären, deswegen nehmen wir an, dass es ein paar Millionen andere Universen gibt, wir haben keine Ahnung davon, aber wir setzen die jetzt einfach mal. Das ist bedeutend weniger glaubwürdig, als einfach nur zu sagen, hey, Gott hat das Ganze verursacht. Nun, du wirst dadurch einen Atheisten zwar nicht überzeugen können, aber er wird dich auch nicht wirklich überzeugen können, weil an der Stelle kommen wir nicht wirklich weiter. Wir kommen an der Stelle nämlich an eine ganz andere Frage und da, das ist eigentlich Kernpunkt, Mark und Bone und letzter Ding dieser ganzen Streitigkeit und da geht es eigentlich um die Frage, wie verhält sich das mit der Wissenschaft? Nun, wenn du bis dahin in deinem Gespräch deinen atheistischen Freund noch nicht wütend gemacht hast, spätestens bei dem Punkt wird es wahrscheinlich dazu kommen, oder das befürchte ich fast, ich habe als ersten der vier klassischen Argumentationen vorher vorgestellt die Aussage, dass Wissenschaft Glauben nach und nach obsolet gemacht hat. Also früher haben die Leute geglaubt, dass wir alle, weiß ich nicht, vom lieben Gott erschaffen worden sind. Heute wissen wir, dass es nicht so ist. Wir sind alle aus der Ursuppe emporgeschwommen oder so. Und in ein paar Jahren wird die Wissenschaft auch, wird dann eigentlich alles erklärt haben. Und das Problem ist einfach nur folgendes. Erstens, die Wissenschaftler aller Zeiten haben das geglaubt. Ja? Die Wissenschaftler aller Zeiten haben geglaubt, dass wir unmittelbar vor der letzten Entdeckung stehen und jetzt wirklich alles wissen. Stimmt übrigens nicht, dass irgendwie die Juden des Alten Testamentes geglaubt hätten, dass Jahwe irgendwo auf dem Berg oben sitzt und wenn wir da raufsteigen, dann haben wir ihn entthront. Ja, die sagen schon so Sachen wie, die Himmel der Himmel fassen dich nicht. Okay, also so ganz bescheuert waren die auch nicht oder die alten Griechen, die an Gott geglaubt haben. Aber auch damals war Wissenschaft so in der Selbstwahrnehmung so ganz kurz vor der vollständigen Weltbeschreibung. Aristoteles, alten Griechenland, galt bis ins Hochmittelalter als der Philosoph und der Wissenschaftler, der so praktisch alles beschrieben hat. Und eine Aufklärung, die ganze Aufklärung war von der Meinung beseelt und getragen, dass eigentlich alle Welträtsel weitgehend gelöst sind und dass wir jetzt keine Religion mehr brauchen. Das Ganze ist mittlerweile auch schon fast 300 Jahre wieder her und wir fragen uns, mit welcher Kühnheit eigentlich die Wissenschaftler heute annehmen, dass wir in 100 Jahren über die heutigen Theorien nicht genauso lachen werden, wie wir heute über die Phlogiston-Theorie oder sonstig andere Theorien aus dem 17., 18. oder 19. oder 20. Jahrhundert lachen. Wissenschaft ist in der Wahrnehmung von vielen neuen Atheisten erstmal nur Naturwissenschaft. Ja, nur Naturwissenschaft zählt und sie sind eigentlich beseelt von der Meinung, okay, die Naturwissenschaft kann alle Rätsel lösen. So, wenn die Naturwissenschaft zeigt, dass die Gene für unser Verhalten zuständig sind, dann wissen wir haben keinen freien Willen. Logisch. Wenn die Naturwissenschaft zeigt, dass es irgendwie sowas wie eine Evolution gegeben hat, dann wissen wir, Gott hat die Welt nicht erschaffen. Und das Problem ist, dass hier ein Wissenschaftsbild am Start ist, das komisch ist. Und dieses Wissenschaftsbild ist, Doppelpunkt, Naturwissenschaft bildet die Welt 1:1 ab und eine immer vollständigere Naturwissenschaft bietet ein immer vollständigeres, komplettes Weltbild. Also Naturwissenschaft erklärt, was wahr und falsch ist und was nicht in dieses Raster passt, das gibt's halt nicht. Deswegen, wenn Gott auf dem Berg oben nicht gefunden wird, dann gibt's ihm nicht. Oder wenn wir annehmen, dass es eine Evolution gegeben hat, dass aus dem Affen irgendwas anderes geworden ist, aber dann gibt es halt Gott einfach nicht. Alles klar. So, die Leute, die so denken, gleichen den bekannten Fischforschern, die am Ufer des Meeres Fische gefangen haben und sie einkatalogisiert haben, um rauszufinden, nach welchen Mustern die Fische funktionieren. Und nach langer, langer Forschungsarbeit von mehreren Jahren kamen sie zu der interessanten Entdeckung, und haben den ersten Grundsatz der Fischkunde, der Ichthyologie, aufgesetzt. Und dieser erste Grundsatz lautete, alle Fische sind größer als 3 Zentimeter. Ja? Dann war so der zweite Grundsatz, der hieß, alle Fische haben so und so. Und drittes, alle Fische sind so und so. So, wie kommen die auf den interessanten Aussage, dass alle Fische größer als 3 Zentimeter sind? Ja, das ist empirische Wissenschaft. Das hat sich einfach erwiesen. Die haben also total oft gefischt. Das Einzige, was sie nie getan haben, ist, die Maschenbreite ihres Netzes nachzumessen. Das haben sie nie gemacht, da hätten sie rausgefunden, dass die Maschenbreite 3 Zentimeter ist. Aber dann kommt jemand des Weges und sagt, hallo Freund, hey, die Maschenbreite von deinem Netz ist doch 3 Zentimeter. Dann sagen die, hör auf mit diesem Quatsch, du Philosoph, du willst dir die Erkenntnisse der Naturwissenschaft kaputt machen. Hör auf, solche schwachsinnigen Fragen zu stellen. Hier, das sind die Fakten, ja, das sind die Fische und das können wir messen und das können wir beweisen. Und genauso reagieren nicht wenige Freaks der Naturwissenschaft, die der völligen Überzeugung sind, dass es nur naturwissenschaftliche Fakten gibt und auch nur naturwissenschaftliche Erklärung für Dinge geben kann. Die werden dir nämlich sagen, hey, wo ist Gott? Zeig es mir. Hier haben wir rausgefunden, wie das ist und hier die Hintergrundstrahlung und das ist mit der Evolution. Genauso reagieren sie, wenn du ihnen folgende Frage stellst. Doppelpunkt. Die Frage lautet, bist du der Meinung, dass mit naturwissenschaftlichen Mitteln eine vollständige Weltbeschreibung möglich ist? Wenn du nicht dieser Meinung bist, dann hast du soeben deinen Atheismus aufgegeben. Denn dann räumst du die Möglichkeit ein, dass es Interpretationsrahmen gibt, die ich naturwissenschaftlich nicht beweisen kann. Und da kommen Fragen ins Spiel wie, warum gibt es überhaupt etwas? Gibt es einen letzten Sinn von alledem? Und diese Fragen kann ich nicht naturwissenschaftlich einholen. Nochmal, die Frage lautet, bist du der Meinung, dass eine komplette Weltbeschreibung auf naturwissenschaftlichem Wege möglich ist? Wenn sie Nein sagen, haben sie ihren Materialismus gerade aufgegeben. Wenn sie Ja sagen, ja, Naturwissenschaft kann die Welt vollständig beschreiben, muss ich sagen, okay, genau diese Aussage, die du jetzt getroffen hast, steht nicht auf der Grundlage der Naturwissenschaft. Genau diese Aussage ist ein freier Interpretationsakt, den du tust, der selber nicht naturwissenschaftlich belegt werden kann. Dann sagt er, hey, come on, aber Naturwissenschaft funktioniert halt einfach. Du bezweifelst doch auch nicht, ob es dein Auto gibt, wenn es anspringt. Das ist schon klar, Naturwissenschaft funktioniert wirklich, aber lass uns genau anschauen, wofür sie funktioniert und wofür sie nicht funktioniert. Naturwissenschaft funktioniert super, wenn du rausfinden willst, wie heiß dein Wasser ist, dann musst du nicht schätzen, dann musst du auch nicht zum lieben Gott beten, dann nimmst du ein Thermometer. So, wenn du aber rausfinden willst, wen du heiraten sollst, wird schon schwieriger. Eine Frage ist, würdest du eine Frau heiraten, wenn du sagst, ich mache das nur, wenn du mir von deinem Gehirnforscher genau einen empirischen Nachweis geben lässt, dass folgende Gehirnareale, die für Verliebtheit sprechen, bei dir stimuliert werden, wenn ich deine Hand halte. So, und du würdest diese Aufzeichnung des Gehirnforschers, der genau die Gehirnströme misst, zum Gegenstand deiner Entscheidung machen, wen du heiratest. Nee, du würdest es wirklich nicht. Leute, die an Naturwissenschaft glauben, neue Atheisten werden sagen, ja, wo ist denn Gott? Beweis es doch mal, bring doch mal Fakten her. Wir haben die ganze Welt erforscht, wo ist Gott? Muss dann fragen, alles klar, wo ist denn eigentlich die Demokratie? Und wo sind denn die Menschenrechte? Würdest du sagen, dass es die Menschenrechte nicht gibt? Würdest du sagen, es gibt die Demokratie nicht, weil sie in keinem Gehirnstrom der Menschen vorkommt, in keinem Gen vorkommt und in keinem Molekül vorkommt? Lass uns nochmal genauer anschauen. Vor einiger Zeit fand ja die arabische Revolution, die Arabellion, der arabische Frühling statt. Und wenn du Naturwissenschaftler fragen würdest, wer hat denn die eigentlich verursacht? Woher kam die? Jetzt kannst du entweder sagen, okay, das hat ein Mensch verursacht. Ja gut, aber ein Mensch, der ist ja auch nur, der ist ja nichts anderes als nur Materie. Also, das ist ein Gehirnstrom, der hat einen anderen ausgelöst. Und so und sagst, aha, dieser Gehirnstrom, aber das waren doch ganz viele und die waren gleichzeitig. Und wie kommt das eigentlich? Sagt so ein Kulturwissenschaftlicher, nee, das waren nicht Gehirnströme, das war der Wunsch nach Demokratie. Dann sagt der Naturwissenschaftler, der Wunsch nach Demokratie, wo sitzt denn dieses Gen? Dann sagst du, das ist gar kein Gen, wir haben hier eine andere Beschreibungsebene. Schau mal, die Wahrheit ist, wir bedienen uns in unserem Leben ständig unterschiedlicher Beschreibungsebenen, je nachdem, was wir brauchen. Ein juristischer Fall, ein Fall vor Gericht, wird nicht dadurch gelöst, dass du die Körperzellen von jemandem zählst. Das ist eine Grundlage, kann die forensische Medizin oder sowas sein. Aber die selber sagt nicht, was richtig und falsch ist. Sagt nicht, was gerecht und was unrecht ist. Und die Beschreibung der Gehirnströme von den Beteiligten würde nie im Leben erklären, wie es zur arabischen Revolution kam. Wir haben eine andere Beschreibungsebene. Worauf will ich raus? Nächstes Beispiel. Du siehst den Prager Fenstersturz. Du liest es im Geschichtsunterricht. Ja, Prager Fenstersturz hat was ausgelöst? Genau, den 30-jährigen Krieg. Riesending, politische Probleme gab es da und dann kam es zu diesem Ereignis und dann ist es übergekocht. Wenn du Naturwissenschaftler fragst, was waren die Ursachen des Prager Fenstersturzes, dann würde er sagen, ja, ganz einfach, Gravitation. Der ist halt da runtergefallen und so weiter. Die naturwissenschaftliche Darstellung der Fakten vom Prager Fenstersturz würde noch gar nichts sagen über die eigentliche Bedeutung von alledem. Letztes Beispiel. Ein Kind geht in einen Brunnen, der keinen Zaun außenrum hat, fällt rein und ertrinkt. Ratlos stehen die Leute außenrum und sagen, wie konnte es dazu kommen? Der Naturwissenschaftler, der Materialist sagt, ja ganz einfach, Erdanziehung, ja, einfach Newton'sche Fallmechanik und so, ganz einfach. Das ist keine Erklärung. Die Erklärung an der Stelle war, warum hat keiner aufgepasst? Ja, warum hat da keiner ein Geländer hingemacht? War das Kind unaufmerksam? Waren die Gründe dafür? Worauf will ich raus? Ich will darauf raus, dass wir es im menschlichen Leben mit unglaublich vielen Fragen zu tun haben, die durch eine naturwissenschaftliche Beschreibung der Welt noch gar nicht berührt werden. Natürlich kannst du erklären, warum, wenn du das Medikament schluckst, irgendeine Reaktion kommt. Klammer auf, von ganz vielen Medikamenten wissen wir das bis heute nicht. Also ganz so einfach ist es nicht, aber grundsätzlich wissen wir das. So was wir aber nie beschreiben können, medizinisch oder physikalisch, ist, warum ein Mensch überhaupt die Krankheit bekommen hat und ob er überhaupt weiterleben will und warum er eigentlich weiterleben sollte. Nun, die Frage, ob ich weiterleben will und ob ich weiterleben sollte und wenn ja, wie ich leben sollte und ob das Ganze überhaupt Sinn macht, ist eine sehr, sehr, sehr entscheidende und wichtige Frage. Aber genau diese Frage kann nicht naturwissenschaftlich gelöst werden, denn Naturwissenschaft ist sowas nicht. Naturwissenschaft untersucht einen kleinen Ausschnitt der Welt in einer verfremdeten Umgebung, nämlich in der Laborumgebung, und ist nur deswegen exakt, weil sie grob vereinfacht. Die Naturwissenschaft kann nie die komplexe Welt in allem, was sie ist, beschreiben, sondern sie untersucht eine kleine Frage, indem sie zählt und misst. Und sehr schnell muss sie auch schon sich gewisser Modelle bedienen, muss interpretieren. Und je umfassender die ganzen Sachen werden, je umfassender die Reichweite dieser Theorien wird, desto größer wird der Interpretationsanteil. Wenn du nur zählst, wie viele Zellen schwimmen in dieser Flüssigkeit, ist Naturwissenschaft noch ziemlich exakt. Aber je mehr sie interpretiert, desto mehr kommen persönliche Überzeugungen, kommt Glaube, kommt Theorie, kommt Interpretation mit ins Spiel. Und sowas wie zu glauben, durch eine Ansammlung von naturwissenschaftlichen Daten kommen wir irgendwie schlussfolgernd zu der These, dass es Gott nicht gibt, ist genauso absurd wie zu glauben, durch die Ansammlung von Daten über Körperzellen weiß ich, wie ich meine Ehe zu führen habe. Werde ich nie, es steht auf einer völlig anderen Ebene. Nun, ich bin der Meinung, dass die Naturwissenschaft sowieso nicht dazu da ist und es auch nicht kann, eine immer vollständigere Weltbeschreibung zu liefern. Denn die Sachen, wir haben vor ein paar hundert Jahren auch schon geglaubt, dass wir kurz davor stünden und wir entdecken immer wieder neue Sachen und das Rätsel wird immer noch größer. Ich glaube aber, selbst wenn es sowas gäbe, wie eine vollständige Beschreibung, wie es zum Urknall kam, eine vollständige Beschreibung, wie Leben entstanden ist, eine vollständige Beschreibung, wie intelligentes Leben möglich war. Ich glaube, dass selbst dann die völlig entscheidende Frage noch gar nicht berührt wäre. Und die völlig entscheidende Frage ist, warum all das? Also, wie alles entstanden ist. Selbst wenn Naturwissenschaft das erklären könnte, wie alles entstanden ist, wäre noch gar keine Aussage über das Wozu, Warum, über den Sinn, über die Bedeutung von alledem getroffen. Und genau das ist aber die entscheidendste Frage von allen. Nun, ich bin relativ skeptisch, was ein paar grundlegende Fragen noch betrifft. Ich wenn du die Forschungsszene anschaust, wir sind noch sehr, sehr, sehr weit davon entfernt, ein wirklich tragfähiges Konzept zu haben auf die Frage, woher kam der Urknall überhaupt? Woher kamen überhaupt die Naturgesetze? Schon schwierig, weil die Naturwissenschaft beschreibt ja nur, wie sie die Welt sieht, aber wer hat eigentlich die Naturgesetze gemacht? Warum sind die eigentlich so konstant? Warum gibt es Naturkonstanten? Wenn die nur ein bisschen anders wäre, gäbe es gar nichts. Okay, wie ist überhaupt der Planet möglich geworden, in dem Leben möglich ist. Allein das ist so unwahrscheinlich. Dann stehen wir noch vor dem riesengroßen Problem, wie Leben entstanden ist. Wir tappen seit über 150 Jahren völlig im Dunkeln, wie sowas wie hochkomplexe kleine Zellen entstanden sein sollen. Leute sagen, ja, da gibt es Aminozellen und dann Aminosäuren und dann bauen die sich zusammen. Okay, eine kleine Zelle hat schon Millionen von einzelnen Bestandteilen. Es ist absolut wahnsinnig komplex, sogar die angeblich simple Urzelle. Wir haben überhaupt keine Idee, wie das dazu gekommen ist. Die ganze Evolutionstheorie ist, gelinde gesagt, eine Theorie. Kann gut sein, dass es da eine Höherentwicklung gegeben hat, aber es ist bei weitem nicht so in trockenen Tüchern, wie es oft dargestellt wird. Und allgemein muss man sagen, hey Freunde, vor 100 Jahren saß, was das betrifft, so ein Wissenschaftsfortschrittsgläubigkeit, saß eigentlich viel besser aus. Da haben wir noch geglaubt, dass die Newton'sche Mechanik alles erklärt, als der Einstein zum Studieren anfangen wollte, haben sie ihm gesagt, du, jetzt mit der aktuellen Mechanik können wir eigentlich schon alles erklären, Newton'sche Mechanik, in der Physik ist nicht mehr viel zu holen. Das haben sie gesagt, bevor die Relativitätstheorie erfunden wurde und dann die Quantentheorie. Und genauso glauben wir jetzt, dass wir diesmal ganz nah dran sind. Freunde, vor 100 Jahren haben wir auch geglaubt, dass das Neue Testament so gut wie gar nicht historisch ist, dass keine Wunder passieren. Wir haben auch geglaubt, dass die Erde schon unendlich alt ist und räumlich unendlich groß ausgedehnt, dass sie auch unendlich alt werden wird. Heute gehen wir davon aus, dass die irgendwann ein Ende hat und dass sie irgendwann einen Anfang hat. Wir sind uns auch eher schon mal viel mehr sicher, dass ganz wesentliche Teile vom Neuen Testament historisch sind. Wir sind auch absolut überzeugter davon, dass die Genetik und dass die genetische Beschaffenheit des Menschen nicht absolut alles erklären kann. Wir sind auch nicht mehr der Meinung, wie vor 100 Jahren, dass es eine Gesellschaftstheorie wie den Kommunismus gibt, der genauso funktioniert wie der Darwinismus, der einfach eine automatische Höherentwicklung garantiert. Aber was sage ich euch? Es wird immer einen Raum geben für so ein plattes, nee, es gibt nur Materie und wir wissen das auch. Dazu passt einfach der schöne Spruch, für einen Hammer sieht alles aus wie ein Nagel. Wenn du die Grundentscheidung getroffen hast, dass es nur Materie gibt, dass alle Theologen doof sind und dass es Gott absolut nicht geben kann, dann kannst du Bücher lesen, wie du willst. Du wirst für genau diese These nur Bestätigungen finden. Und dann wirst du wieder aufspüren, wo wieder irgendeine Hexenverbrennung im Mittelalter war und du wirst immer noch weitere Bestätigungen bekommen.
Das ist hier der Katechismus bei Radio Horeb heute mit Teil 2 zur Frage, wie mit neuen Atheisten diskutieren. Wir hören Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus in Augsburg.
Der einzige Punkt, der am Schluss bleibt, ist das simple, okay, worauf gründest du dein Leben? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will und kann mein Leben nicht auf die Meinung gründen, dass alles einfach keine Ursache hat. Ist einfach paradox, ist halt so. Mensch hat keinen Sinn, ist einfach da. Dafür fehlt mir der Glaube. Ich begegne in der Welt überall Dingen, die verursacht wurden, die einen Sinn haben. Ich begegne einem Universum und einer Natur, die super wohlgeordnet ist, die schön ist, die funktioniert. Und es ist für mich das Naheliegendste von der Welt. Genauso wie wenn ich da draußen einen Brief vor der Tür liegen sehe, zu sagen, okay, der Postbote hat ihn gebracht, die Welt anzuschauen und zu sagen, ganz einfach, Gott hat die Welt erdacht und gemacht und es gibt einen Sinn für mein Leben und deswegen gibt es auch eine Hoffnung für mein Leben. Nun, wie können wir, wie sollen wir mit solchen Leuten diskutieren? Erstmal, ich will jedem ermutigen, hey, gib deine persönliche Erfahrung weiter. Die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, sind in der Regel echt gescheite Leute, die viel gelesen haben, wahrscheinlich sogar mehr als du oder mehr als ich. Deswegen kann das Ziel nicht in erster Linie sein, denen nachzuweisen, dass sie einfach keine Ahnung haben oder sowas. Ich tapp da oft genug auch in die gleiche Falle. Ich bin da kein gutes Beispiel immer. Gib deine persönliche Erfahrung wieder. Hey, erzähl von dem Frieden, erzähl von der Freude, von dem Sinn, von dem Halt im Leben, auch wenn es hart wird, auch wenn jemand stirbt, auch wenn Leid da ist, den du durch Jesus bekommst. Diesen inneren Frieden, diesen inneren Halt, diese innere Freude kann nur Jesus geben und insgeheim sehnt sich jeder Mensch danach, der das nicht hat. Du kannst nicht beweisen, dass es so ist, aber du kannst Zeugnis davon geben. Der zweite Punkt ist, fokussiere dich in dem, was du sagst, auf Jesus. Okay? Wir sind ja nicht Anhänger, oder ich bin zumindest nicht Anhänger von der religiösen Idee insgesamt, so als müsste ich jetzt die Religion an sich verteidigen. Ich bin der Meinung, dass total viel, was aus religiösen Motiven passiert oder unter dem Deckmantel der Religion oder so, was da passiert, total daneben ist. Bin auch nicht der Meinung, dass alles, was irgendjemand je getan hat, der an Gott geglaubt hat, gut war. Ja, und ich bin der Meinung, dass es Leute gibt, die völlig bescheuert sind und an Gott glauben. So, aber ich glaube schlicht und ergreifend, dass Jesus richtig gut ist und ihm nachzufolgen richtig viel Sinn macht und die Weltperspektive, die er anbietet, absolut viel Sinn macht. Nur dafür stehe ich hier. Ich stehe hier nicht, um alle Probleme zu erklären und warum der 11. September stattgefunden hat und so weiter. Das dritte ist, lass dich nicht auf Nebengleise bewegen. Es gibt über das Thema Evolutionstheorie etwa 20 Millionen Bücher. Es gibt über das Thema kosmologisches Feintuning 40.000 Bücher, über die Kreuzzüge 5.000 und über alles zusammen etwa 5 Millionen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich nicht perfekt mit all den Themen auskennst, ist sehr groß. Aber entspann dich, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gesprächspartner sich auch nicht gut auskennt, ist auch extrem groß, weil es überhaupt niemanden gibt, der sich mit all diesen Themen komplex und perfekt auskennt. Wir lesen immer nur Teilaspekte. Selbst ein Evolutionsbiologe, selbst die Evolutionsbiologie ist ein so weites Feld, dass es schwer ist, nur für diesen Bereich die Fachliteratur einigermaßen im Blick zu bewahren. Wenn jemand dir sagt, hey, ich weiß genau, wie das damals war und in der Bibel steht das und das, du musst davon ausgehen, er hat 2 oder 3 Bücher gelesen. Wenn du wirklich wissen willst, was Sache ist, musst du wirklich Sekundärliteratur in die Hand nehmen und zwar aus unterschiedlichen Quellen. Und sobald du das machst, wirst du merken, die Fragen sind umfangreicher, als dein Gesprächspartner es gerne darstellen wollte. Und der vierte und letzte Punkt ist einfach, du musst niemanden argumentativ irgendwie besiegen. Es ist ohnehin schwierig, wenn jemand in seinem Herzen eine Grundsatzentscheidung getroffen hat, hey, nicht glauben zu wollen oder nur materielle und physikalische Argumente gelten zu lassen. Wenn es jemand die Entscheidung getroffen hat, dann wird für den Hammer wirklich immer alles aussehen wie ein Nagel und jeder Fisch wird größer als 3 Zentimeter sein. Aber stattdessen ist es sinnvoller, einfach zu beten für ihn, zu lieben, ein guter Mensch zu sein, zuzuhören, auf jeden Fall zu sprechen, zu diskutieren, aber nicht in der Härte reinkommen zu lassen. Das ist ein Fehler, den ich selber viel zu oft gemacht habe und der mich jetzt eher zu dem Punkt gebracht hat, zu sagen, hey, ich verweise auf Literatur, ich gebe ein paar grundlegende Gedanken weiter, aber ich behaupte nicht, dass es nicht noch etwa 20 andere gute atheistische Argumente gibt, die ich jetzt übersehen habe. Ich behaupte auch nicht, dass ich jetzt gleich ein schlagendes Gegenargument dazu habe, aber ich sage, dass die Fragen insgesamt ein bisschen komplexer sind, als wir alle Einzelnen uns das oft vorstellen.
Das war Teil 2 der Gedanken von Johannes Hartl zum Thema, wie mit neuen Atheisten diskutieren. Ganz wichtig dabei sei auch hingewiesen, diese Gedanken gibt es sowohl bei uns als Podcast als natürlich auch auf der Homepage von Johannes Hartl, gebetshaus.org, mit vielen weiteren Beiträgen von Johannes Hartl, auch Vortragsreihen, die Sie dort erwerben können, Einzelvorträge, Bücher von Johannes Hartl oder zum Beispiel auch seine CD Augenlider, gebetshaus.org. Abschließend noch ein Hinweis in eigener Sache, weil das hier in den Gedanken von Dr. Johannes Hartl immer wieder eine Rolle spielte. Polemische Stichworte wie Inquisition oder Hexenverfolgung. Dazu gibt es auch ausführliche und umfangreiche Hintergründe in unserem Faktencheck Kirchengeschichte abends in der Credo-Sendung. Und es fügt sich, dass das auch heute Abend genau unser Thema sein wird. Um 20.30 Uhr sprechen wir mit dem Blogger Dr. Josef Bordert über das Thema Hexenverfolgung, Faktencheck Kirchengeschichte, also heute Abend um 20.30 Uhr von Hexen und Zauberern. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.